verwirrt. Die Märchensammlung und mehr. Von den 10 Sonnen, die 12 Monde liebten. Ein chinesisches Märchen. Sagen Sie mir, Frau Vier-Meere, was glaubten die alten Chinesen? Sie glaubten, eine Kröte wohne auf dem Mond und ein Rabe auf der Sonne. Eine grüne Kröte auf dem weißen Mond und ein schwarzer Rabe auf der gelben Sonne? Also gut, Frau Vier-Meere, das klingt ja nach einem hübschen Farbdurcheinander. Das ist noch längst nicht alles. Die alten Chinesen glaubten nämlich auch, dass es nicht nur einen oder vielleicht zwei Monde gäbe, sondern 12. Gut, ja, der Mond kann mindestens 12 verschiedene Formen annehmen. Aber die Sonne, die ist doch einzigartig. Oh nein, nicht im alten China. Die alten Chinesen waren sich sicher, dass es nicht eine oder zwei, sondern ganze 10 Sonnen gäbe. 10 Sonnen sind doch viel zu viele für die Erde. Sie würden ja verbrennen, Frau Vier-Meere. Das kann nicht sein. Und doch war es so. Die 12 Monde hatten eine Mutter namens Yin. Die Mutter der 10 Sonnen hieß Yang. Mit ihren vielen Kindern hatten die beiden immer sehr viel zu tun. Mutter Yin tat nachts kein Auge zu. Sie musste darüber wachen, dass ihre Töchter abwesend in den Himmel stiegen und nicht wieder herunterpurzelten. Jeden Abend nahm die dicke grüne Kröte aus den Zuckersümpfen eines der Mondmädchen in ihren Maul. Dann blies sie sehr lange in ihre mächtigen Backen auf und pustete das Mondmädchen schließlich in die Nacht hinaus. Dem Mondmädchen war immer ein wenig bang ums Herz, wenn die Kröte kam, um eines von ihnen auszuwählen. Wovor sie solche Angst hatten, dass die dicke grüne Kröte sie eines Tages verschlucken würde, anstatt sie wieder freizulassen. Wenn sie sich gerade einmal nicht von der Kröte aus den Zuckersümpfen fürchteten, dann war es die Nacht selbst, die sie in Schrecken versetzte. Mondmädchen Nummer 3 zum Beispiel war nicht schwindelfrei, während Mondmädchen Nummer 9 es nicht leiden konnte, wenn die Wolken es kitzelten. Und Mondmädchen Nummer 12 mochte nicht lächeln. Wenn es an der Reihe war zu schallen, wurde sie deshalb alle Menschen auf der Erde ganz traurig und hatten fürchterliche Albträume. Bei Nacht kam Mutter Yin daher niemals zur Ruhe. Sobald sie 11 Töchter im Stamm des Zuckersumpfbaums zum Schlafen hingelegt hatte, musste sie auf diejenige aufpassen, die hoch am Himmel als Mond schien. »Hab keine Angst, schau nicht nach unten«, sagte sie zum Mondmädchen Nummer 3. »Stell dir vor, du wärst eine Marionette und würdest von unsichtbaren Fäden gehalten. Wenn die Wolken an dir vorbeiziehen, versteck dich hinter der dicksten. Dann kitzeln sie sich gegenseitig und lassen dich in Ruhe«, riet sie Mondmädchen Nummer 9. Jedes fürchtete sich vor etwas anderem, aber Mutter Yin fand immer die richtigen Worte, um sie zu beschwichtigen. Unter ihren 12 Töchtern bereitete ihr einzig Mondmädchen Nummer 12 wirklich große Sorgen. Es war schwierig, es zum Lächeln zu bringen und unmöglich, ihm ein Lachen zu entlocken. Immer wenn es an der Reihe war, war Mutter Yin erschöpfter als gewöhnlich und seufzte ins lange O's und A's. Eines Abends sagte sie schließlich zu Mondmädchen Nummer 12, »Wenn du die ganze Nacht lächelst, verspreche ich dir, dich ans andere Ende Chinas zu bringen. Dort wirst du den Sonnenjungen Nummer 10 treffen und wenn du möchtest, könnt ihr heiraten.« »Sagen Sie mir, liebe Frau Vier-Meere, wo ist das andere Ende von China?« »Im fernen Osten.« »Und was liegt gegenüber vom fernen Osten?« »Der ferne Westen natürlich. Auf der einen Seite geht die Sonne auf der andere der Mond.« »Hat der Mond Nummer 12, Sonne Nummer 10 denn tatsächlich geheiratet?« »Ich weiß nur, dass Mutter Yin und Mutter Yang sehr weit voneinander entfernt lebten. Sie trafen sich nie. Um ihre Kinder konnten niemals miteinander spielen. Die 10 Sonnen waren allesamt kleine Jungen mit schönen, runden, roten Backen. Sie lachten gerne, liefen ständig herum und hatten nur Unsinn im Kopf. Die etwas zu lebhaften Kinder von Mutter Yang waren allgemein bekannt und selbst der König von China hatte ein wenig Angst vor ihnen. Doch ganz gleich, ob ihre Kinder kleine Mädchen mit weißen Händen oder kleine Jungen mit roten Backen waren, die beiden Mütter versäumten es nie, sie gründlich zu waschen. Das Baden war eine Angelegenheit von allerhöchster Wichtigkeit. Mutter Yin verbreitete das Bad im Schatten des Zuckersumpfbaumes, Mutter Yang unter dem Blätterdach des Salzseebaumes. Die Mondmädchen aßen ausschließlich Früchte, deshalb waren die Sümpfe, in denen sie sich wuschen, zuckersüß geworden. Die Sonnenjungen dagegen aßen nur Lotussamen, deswegen waren die Seen, in denen sie badeten, ganz salzig. Sonnenjungen wie Mondmädchen liebten es, ausgiebig zu baden. Doch während die kleinen Mädchen viele Zeit damit verbrachten, sich einzuseifen, hassten die kleinen Jungen die Seife, ihren Duft und ihren Schaum. Mutter Yang zauberte jeden Tag eine nagelneue Seife aus ihren Schürzentasche hervor und schrubbte gründlich die runden Backen ihrer Söhne. »Au, das piekt«, nögelte Sonnenjunge Nummer 1. »Bäh, das ist gar nicht schön«, jammerte Sonnenjunge Nummer 7. »Und außerdem riecht das nach Mädchen«, maulte Sonnenjunge Nummer 10. »Seid still«, wies Mutter Yang sie zurecht. »Ihr wisst genau, dass eure Rolle als Sonne sehr wichtig ist. Ihr müsst am Himmel scheinen und die ganze Welt aufmuntern. Mit eurem Glanz helft ihr den Leuten dabei, aufzustehen. Euretwegen fühlen sie sich bei Tagesanbruch glücklich. Durch eure Wärme wachsen Pflanzen und erblühen im Laufe des Tages. Dank eurer Farbe und euer Strahlen seid ihr bis zum Ende des Tages die Helden des Himmels. Wenn ich euch so schmutzig lasse wie Ferkel, die sich im Dreck gesuhlt haben, wird euch niemand sehen. Die Pflanzen werden aschfahl werden und alle Welt wird sich auf der Suche nach anderen Sonnen als euch machen.« So stiegen die 10 Sonnenjungen dank der Worte ihrer Mutter so gelb und strahlend aus dem Bad, als wären sie neu geboren. Sie kehrten ein jeder auf dem Rücken des schwarzen Raben auf die Äste des Salzseebaumes zurück und ließen sich dort trocknen. Schließlich kam der Augenblick, in dem Mutter Yang zu einem ihrer Söhne sprach: »Steh auf!« Und auf dem Rücken des schwarzen Rabens stieg einer der 10 Sonnenjungen gemächlich bis zur Baumkrone hinauf. Dort breitete der Rabe seine Flügel aus und hob sanft ab, um den Sonnenjungen in die Mitte des Himmels zu bringen. Niemand auf Erden verpasste den Sonnenaufgang. Es war ein magischer Augenblick, denn kein Mensch wusste, wie es der Sonne gelang zu fliegen. Eines Morgens sprach Sonnenjunge Nummer 10 zu seiner Mutter: »Als ich mich neulich schlafen legte, sah ich für einen kurzen Augenblick eine der Töchter von Mutter Yin. Und obwohl sie nur ein paar Sekunden lang sah, erschien sie mir so traurig und bleich. Sag mir, Mama, wozu ist der Mond nütze?« »Um so schwatzhafte Sonnen wie dich zum Träumen zu bringen.« »Wird sie je von dem Traum erfahren, den ich jede Nacht träume?« »Träumst du denn jede Nacht das Gleiche, mein Sohn?« »Ich träume davon, das Mondmädchen zu treffen, um mit ihr zu leben. Wenn du sie eines Tages träfest, würde das bedeuten, dass dein Traum in Erfüllung gegangen ist. Dann bräuchtest du ihr nicht mehr davon zu erzählen.« »Dann werde ich ihr eben nichts mehr davon erzählen, sondern ihr ein Versprechen geben. Ich werde nie wieder in den Himmel aufsteigen und sie wird nie wieder allein in der Nacht entschwinden. Wir werden für immer zusammenbleiben und nichts wird uns je trennen können.« »Aber wer bringt dann die Sonne zum Träumen, wenn sich der Mond die ganze Nacht ausruht? Wer wird auf den Mond warten, wenn die beiden bereits beisammen sind? Mein Sohn, dein Traum ist unerfüllbar.« »Vielleicht, Mama, aber falls ich das Mondmädchen doch einmal treffe, werde ich ihr meine Liebe nicht nur versprechen, ich werde sie ihr schenken. Wann werde ich sie endlich wiedersehen?« »Bei der nächsten Sonnenfinsternis. Es wird noch 9 Jahre dauern, bis ihr euch von Angesicht zu Angesicht begegnen werdet.« »Das ist viel zu lang. In 9 Jahren bin ich zu alt, um ihr zu gefallen.« Nach diesen Worten bat Sonnenjunge Nummer 10 den Raben, ihn in die Mitte des Himmels zu bringen. »Komm, mein schöner schwarzer Vogel, trag mich heute ganz hoch, damit ich sehen kann, wie das traurige Mondmädchen sich schlafen legt. Ich werde ihr meinen zartesten Strahl schicken, um ihr ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.« Von Tag zu Tag wurde der Sonnenjunge Nummer 10, das bei weitem prächtigste, gelbste und rundeste unter den Sonnenkindern, nun magerer und blasser. Immer und immer wieder sprach er davon, dass er das Mondmädchen sehen wolle und nicht 9 Jahre lang warten werde, sie zu treffen, mit ihr zu sprechen. Zunächst wurde er hellgelb wie ein frisch aus dem Ei geschlüpftes Küken, dann noch heller, gelb wie eine Spur von Eigelb, die sich im Eiweiß verteilte, und schließlich sogar hellgelb, dass er in der Farbe einem jungen Maiskolb glich. Mutter Yang beunruhigte die Krankheit ihres Sohnes sehr. Sie wusste, dass gegen dieses Liebesleiden weder Bäder noch Seife etwas ausrichten konnten. Das einzige Heilmittel war ein hübsches Mondmädchen mit weißen Händen. Deshalb machte sie sich auf die lange Reise vom fernen Osten in den fernen Westen, um Mutter Yin zu fragen, ob die traurigste ihrer Töchter, also Mondmädchen Nummer 12, sich vorstellen könnte, ihren Sohn zu heiraten. Ihre 10 Kinder ließ sie in der Obhut des Raben vom Salzsee zurück, ohne zu ahnen, dass ihre sehr lebhaften Söhne während ihrer Abwesenheit nicht 10, nicht 9, nicht 8, sondern eine einzige Dummheit machen würden, die allerdings 20 wettmachte. Die Reise der Mutter der 10 Sonnen war aber nicht nur von größter Wichtigkeit, es war auch die erste in der Geschichte Chinas. Dennoch ließ man den König lieber im Ungewissen. Die Reise blieb Mutter Yangs Geheimnis. Wenn dem König zu Ohren gekommen wäre, dass Mutter Yang ihre 10 Kinder alleine ließ, so hätte er wohl unverzüglich den Befehl gegeben, eine andere Mama für die Sonne zu benennen und Mutter Yang in den Feuerschlund der bodenlosen Schlucht zu werfen. »Der ist aber böse, dieser König«, Will er denn nicht lieber Pfannkuchen backen in seinen Feuerschlund der bodenlosen Schlucht? Ich weiß nur, dass die Sonnenjungen über die Krankheit ihres Bruders zutiefst betrübt waren. Sie erfanden tausend und ein Spiel, um ihren Bruder zu zerstreuen, doch Sonnenjunge Nummer 10 wiederholte nur: Ich will das Mondmädchen sehen und sonst gar nichts. Auch der Rabe versucht ihn zu trösten, versprach sogar, ihn bis zur Rückkehr von Mutter Yang nicht zu baden. Sonnenjunge Nummer 10 antwortete ihm: Jetzt will ich stündlich ein Bad nehmen, um mich darin zu ertränken. Eines Abends, als 9 Sonnenjungen schliefen und der letzte wie immer bitterlich weinte, weckte der Rabe sie auf, indem er ihre roten Backen mit seinen schwarzen Federn kitzelte. Alle aufstehen, steigt auf meinen Rücken. Es ist mitten in der Nacht, murmelte Sonnenjunge Nummer 3 gähnend. Ich bin so müde, lass mich schlafen, klagte Sonnenjunge Nummer 9. Warum sollen wir alle auf deinen Rücken steigen, wollte Sonnenjunge Nummer 10 wissen. Wenn ihr alle gleichzeitig aufgeht, antwortete der schwarze Rabe, könnt ihr die Nacht erhellen und den finsteren Himmel in einen schönen Tag verwandeln. Euer Licht wird so stark sein, dass es bis in den fernen Westen scheint. Und was werdet ihr dann wohl sehen? Natürlich den Mond, rief Sonnenjunge Nummer 10 begeistert aus. Was für eine gute Idee! Schnell lasst uns auf den Rücken des Raben klettern! Die 9 Sonnenjungen waren so überrascht darüber, ihren Bruder endlich glücklich zu sehen, dass sie sogleich einen nach dem anderen, die Äugler noch ganz verschlafen, auf dem Rücken des Raben kletterten. Einige setzten sich auf den Flügel, andere auf seinen Kopf und den Schnabel. Sie saßen dicht gedrängt, aber der Rabe nahm am Ufer des Salzsees Anlauf, hob ab und trug die Sonnenjungen mitten in den Nachthimmel hinein. Das erste Mal seit ihrer Geburt schienen alle 10 Sonnenjungen gleichzeitig. Sie erblickten nicht nur die 12 Monde und stritten darüber, welches der Mondmädchen jeder von ihnen am hübschesten fand, sondern sahen auch die ganze Welt. So viele Sonnen hatte die ganze Welt seit ihrer Entstehung noch nicht gesehen. Muss das heiß gewesen sein. Was für eine Gluthitze meinst du wohl, erwiderte Frau Vermehre. Vergiss nicht, dass inzwischen jede Sonne in eine der 12 Töchter von Mutter Yin verliebt hatte. Unter ihnen brannte Sonne Nummer 10 natürlich am heißesten. Sein Strahlen war so lang, dass sie die Menschen in China berührten. Dadurch wurden sie so gelb wie er. All das ist bestimmt wahr, aber ich verstehe nicht so recht, wie sich 10 Sonnen in 12 Monde verlieben können. Entweder sind es 2 Monde zu viel oder 2 Sonnen zu wenig. Hatte ich denn nicht erwähnt, dass Mond Nummer 1 und Mond Nummer 2 bereits verheiratet waren? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Das erste Mädchen war mit dem König der Ozeane verheiratet und das zweite mit dem Drachen vom großen Fluss. Das waren bedeutende Persönlichkeiten, die über das Wasser herrschten. Trotzdem konnte niemand im Königreich China etwas gegen die Dürre tun, die nun jede Pflanze in brennendes Papier und jeden Baum in einen Aschefächer verwandelte. Alle Sonnenjungen waren so damit beschäftigt, gemeinsam vor Liebe zu blühen, dass keiner von ihnen daran dachte, einen Blick auf die Erde zu werfen. Die 10 Sonnen setzten Wälder, Dächer, Vogelnester, Kaninchenbaue, ja sogar das Gefieder der Hühner in Brand. Das Wasser der Flüsse war so heiß geworden, dass tausende von gekochten Fischen an die Ufer gespült wurden. Die Tiere, die fliegen, kriechen oder laufen konnten, versteckten sich in der für Menschen verbotenen Höhle. Wo liegt denn diese für Menschen verbotenen Höhle? Das kann ich dir nicht sagen. Menschen dürfen sie doch nicht betreten. Vielleicht ist sie für Kinder ja nicht verboten. Ach ja, richtig, jetzt erinnere ich mich, antwortete Frau Vermehre. Als ich mal klein war, befand sich am Ende meines Gartens. Dort war sie, jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Die Höhle, in der alle Tiere Zuflucht suchten, lag ganz am Ende meines Gartens, zwischen einem Baum, an dem Kuhhäuter wuchsen, und einem Brunnen, aus dem Kirschen kullerte. Na also, das klingt doch schon viel besser. Nun wären sich all jene, die fliegen, kriechen oder laufen konnten, in der für Menschen verbotenen Höhle versteckten, verspeisten die Menschen die gekochten Fische aus den 7 heißen Flüssen. Sie aßen so viel und so tüchtig, dass sehr schnell nichts mehr übrig war. Da begann auch der erste Mensch zu kochen, und zwar vor Zorn. Es war kein anderer als der König von China. Was ist nun los in meinem Reich, dem größten der Welt, versteht sich, regiert von dem weisesten König der Welt, versteht sich also mir? Wie kann es sein, dass niemand mehr Wachteln auf Karotten, Hähnchen mit Erbsen, Schlangen mit Schwarzwurzelgemüse oder Zebra-Ragout essen kann? Aber Majestät, noch nie hat jemand Zebra-Ragout gegessen, noch nicht einmal ihr. Ja, ja, schon gut. Aber wer ist es überhaupt, der da mit mir spricht? Majestät, ich bin euer Premierminister und wie euer Majestät sterbe auch ich vor Hunger. Und warum bitte schön essen wir nicht mehr, was wir mögen? Ich bin der König, aber mein Magen knurrt. Grummel, grummel, die ganze Nacht und bei jedem Stundengong. Majestät, 10 Sonnen sind am Himmel aufgegangen und weigern sich wieder unterzugehen. Alle Tiere haben sich in der für Menschen verbotenen Höhlen verkrochen und das bisschen Gemüse, das uns geblieben war, ist komplett verbrannt. Sogar die Samenkörner, die Kinder des Gemüses, sind durch und durch geröstet. Denn sage mir, du kleines geröstetes Samenkorn, was das große Obergemüse tun soll, damit seine Königin endlich wieder für ihn kochen kann. Euer kleines geröstetes Samenkorn rät dem großen Obergemüse 9 von 10 Sonnen zu töten. Gut, man möge mir Pfeile auf diese 9 Sonnen schießen, veranstalte einen Wettkampf der Bogenschützen, schicke die besten Schützen aus, um die Sonnen niederzustrecken. Und wie befohlen wurde es gemacht. Die 10 besten Bogenschützen im Königreich China zielten mit ihren Pfeilen auf die 10 Sonnen. Aber keine einzige wurde getroffen. Unbeeindruckt setzten sie ihre Flitterwochen fort. Schließlich schloss der König höchstpersönlich seinen Glückspfeil ab. Aber auch er scheiterte. Da trat plötzlich ein winzig kleiner Mann, oder sagen wir besser ein Junge, der nicht gewachsen war, vor. Guten Tag, sagte er, ich heiße Yi. Sollte es mir gelingen, die Sonne zu fangen, wünsche ich, dass mir der König noch ein Leben schenkt, in dem ich groß sein kann. Obwohl der Unbekannte so winzig war, beugte sich der König hinab und sprach, wenn dieser kleine Mann oder dieser Junge, der nicht gewachsen ist, das wirklich schafft, werde ich ihm den Zaubertrank meiner Mutter schenken, den Zaubertrank, der es einem Kind erlaubt, sich als Vater, Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater und so weiter zu erleben. Wenn Yi die Sonne, die es uns das Essen rauben, binnen eines Tages trifft, soll er für die nächsten 10.000 Jahre unsterblich sein. Der kleine Yi zielte nun auf den Raben, nicht auf die Sonne. Der herrliche schwarze Vogel wurde am linken Flügel getroffen und stieß einen schrillenden Schmerzensschrei aus. Dem Rabengeschrei antwortete die Bravo-Ruf der Zuschauer. Alle sahen den Vogel langsam zu Boden sinken und hinter dem Salzbaum verschwinden. Zum Glück breitete Mutter Yang ihre Arme aus, um ihre Kinder eines nach dem anderen aufzufangen. Einzig Sonnenjunge Nummer 10, der Mondmädchen Nummer 12, so sehr liebte, blieb am Himmel hängen, um die Geliebte weiter zu betrachten. Endlich schien nun noch eine Sonne und der König überreichte Yi den Zaubertrank. Von nun an, sagte der König, wirst du Yi der Held heißen und ich ernenne dich zum besten Bogenschützen Chinas. Jeder wartete ungeduldig darauf, dass Yi der Held seinen Zaubertrank einnähme. Er aber nässete an den Pfeilen seinen Köcher rum und sagte, ich habe eine wunderhübsche Frau, aber ich habe noch kein Kind. Wozu sollte es also gut sein, einen Zaubertrank einzunehmen, der es mir erlaubt, mich selbst als Vater oder Großvater zu erleben, wenn ich nicht mindestens ein Kind habe? Sobald meine Frau unser Erstgeborenes zur Welt bringt, werde ich ihn trinken. Mit diesen Worten ging Yi, der kleine Mann, heim zu seiner schönen Ehefrau. Und was wurde aus dem Raben mit dem verletzten linken Flügel? Glaubst du, antwortete Frau Fimere, dass er sich bei Yi, dem Helden, dafür bedanken wollte, von ihm verwundet worden zu sein? Ich denke eher, dass er sich rächen wollte. Aber wie? Nachdem der Rabe hinter den Salzseebaum gestürzt war, hopste er. Er konnte ja nicht mehr fliegen. Zu der für Menschen verbotenen Höhle. Die Tiere, die sich dort verborgen hielten, hatten große Lust, ans Tageslicht zu treten, denn endlich schien nur noch eine verliebte Sonne am Himmel. Sie mussten nun nicht mehr befürchten, gegrillt oder gebraten zu werden. Da zeigte ihnen der Rabe seinen linken Flügel mit der Wunde und vor ihnen erschrockenen Augen und ihren verblüfften Ohren hielt der Rabe ungefähr folgende Ansprache. O weh, liebe Dschungel- und Waldtiere, ihr alle seid der tödlichen Hitze der 10 Sonnen entronnen. Nun, da nun noch ihr Bruder da oben über uns thront, glaubt ihr allen Ernstes, aus der Höhle kommen zu können, um zu laufen, zu galoppieren, zu kriechen, zu fliegen, zu schwimmen? Welche Fehler, welches Unglück! Wehe, wehe, wenn ihr eurem Instinkt folgt! Seit Monaten hungern die Menschen, allein beim Klang eurer altüberlieferten Namen läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen. Sobald sich einer von euch herauswagt, wird man ihn mit Pfeilen durchbohren, ohne überhaupt zu wissen, zu welcher Art er gehört. Die Menschen essen aber keine Schildkröten. Ich kann also hinausgehen, bemerkte ein kleines Süßwasserschildkröte und kroch auf den Höhleneingang zu. Sie haben solchen Hunger, dass sie dich für ein Schwein mit Schuppen halten werden. Sie werden dich töten und mit würziger Soße verspeisen, erwiderte der Rabe. Die kleine Süßwasserschildkröte zog ihren Kopf in den Panzer zurück und blieb in der Höhle. Die Menschen essen aber nicht gerne Schlangen, sagte ein 2 Meter langer Python. Ich kann also hinausgehen. Menschen haben solchen Hunger, dass sie dich für einen Jackschwanz ohne Fell halten werden. Sie werden dich töten und mit Honigsoße verspeisen, versetzte der Rabe. Die Schlange machte kehrt und versteckte ihren Kopf unter die Schlinge ihres Körpers. Noch nie haben die Menschen Affen gegessen, sagte ein gelenkiges Pinseläffchen. Ich kann also hinausgehen. Die Menschen haben solchen Hunger, dass sie dich für ein Hähnchen mit großen Ohren halten werden. Sie werden dich töten und mit süß-sauren Soßen verspeisen. So hielten sich die Tiere weithin in der Höhle versteckt und in den Wäldern, den Hainen und an den Flussufern bevölkerten nur die Raben die trostlose Welt. Die Menschen starben zwar nicht mehr vor Hunger, aber Tag ein, Tag aus glich das Frühstück dem Mittagessen, das Mittagessen dem Abendessen. Selbst sie, der Held, aß immer nur Nudeln mit Rabenfleisch. Nicht einmal er, der den Zaubertrank für Unsterblichkeit besaß, konnte seine Frau wieder das Lächeln aufs Gesicht zaubern, das sie zur Zeit ihrer Heirat gehabt hatte. Jeden Morgen prüfte Yi die Spannung seiner Bogensehne und die Spitze seiner Pfeile und machte sich auf, bevor seine Frau erwachte.
Sagen Sie mir, Frau Fimere, warum macht er sich auf, bevor sie erwachte? Wenn Chang'e, ich muss Sie sagen, dass die junge Dame Chang'e hieß, wenn sie also erwachte, hatte sie nichts als Nudeln zu essen. Also gähnte sie, streckte ihre schönen, mit Jadereifen geschmückten Arme und warf dann unvermittelt ihre Nudelschüssel auf das Kopfkissen ihres Mannes. Jetzt verstehst du wohl, warum Yi morgens so früh aufbrach. Er wollte nicht, dass er im Schlaf mit Nudeln überschüttet wurde, anstatt mit süßen Küssen. Deshalb brachte Yi jeden Morgen zur Jagd auf, um einen schönen Hasen zu töten, ein fleischiges Schwein, eine leckere Wachtel, irgendwas anderes als ein Raben. Und obwohl er jeden Tag weiter wanderte als am Tag zuvor, kehrte er jeden Abend nur mit 3 alten Raben in seinem Beutel zu seiner Frau zurück, beschämt, verwirrt, verärgert. Kurz, es gefiel ihm gar nicht, mit so magerer Beute zu ihr zurückzukehren. Im Zimmer brannte bereits Licht. Jeden Abend entzündete Chang'e 3 dicke Kerzen, bereitete Schalen vor, die Löffel und die Essstäbchen. Hübsche Servietten, die sie selbst mit dem Phönix und Drachen bestickt hatte, schmückten außerdem den Tisch. Alles war bereit für das Festmahl. Sobald unser armer Held Yi den gedeckten Tisch und seine hübsche Frau sah, verbarg er seinen Beutel und erzählte, welch wunderbare Landschaft er durchquert hatte. »Ich bin durch den Dornfluss gewartet.« »Ja und, was hast du gefangen?« fragte Chang'e. »Ich bin bis zum Gipfel des Berges der farblosen Blüten geklettert.« »Ja und, was hast du gefangen?« »Ich habe auch die Brücke des Vergessens überquert.« »Ja und, bist du sicher, dass du nichts vergessen hast?« fragt Chang'e ungeduldig. 3 kleine Sachen habe ich ergattert. Schon wieder Raben? Nein, ich habe auch ein Hähnchenschenkel. Gib ihn mir. Welch Glück, endlich mal ein anderes Gericht. Nudeln mit Hähnchenschenkeln, rief Yi und durchsuchte seinen Beutel nach dem Schatz. Er durchwühlte alles, aber umsonst. Die Raben, die ich gefangen hatte, müssen ihn gefressen haben, sagte er mit gesenktem Kopf. Und ich, erwiderte Chang'e, ich muss mich mit Nudeln mit Raben zufrieden geben und auch noch mit Raben, die angeblich mein Hähnchenschenkel gefressen haben. Du schlechter Ehemann, nie wirst du ein Kind bekommen, wenn du mir nichts anderes zu essen bringst. Ach, ach, Pa, sagte ich da Pa. Morgen, ich verspreche es dir. Ich vertraue dir nicht mehr, erklärte Chang'e. Morgen werde ich mit den großen verletzten Raben sprechen. Er wird die Tiere aus den für Menschen verbotenen Höhlen lassen und du wirst für unser Baby die seltenste Speisen essen können. Geh, aber wenn du nicht wiederkommst, wirst du mich nie mehr wiedersehen. Yi tat die ganze Nacht kein Auge zu und übte einen Gedanken die Worte, die er zu dem Raben sagen wollte. Im Morgengrauen drehte sich Chang'e in ihrem Bett um und seufzte tief. Sie stellte sich schlafend und hörte, wie sich ihr Mann bereit machte. Die Stiefel zuerst, den Hut, den Köcher mit spitzen Pfeilen gespickt, den wohlgespannten Bogen und schließlich die Worte an den Raben auf den Lippen. Sie hörte ihn fortgehen, doch zurückhören hörte sie ihn nie wieder. Yi hatte seine Ansprache gut vorbereitet und forderte nichts von den Tieren. Weder Wachtel noch Schlangen noch Hühner noch Schweine. Nichts will ich töten. Ich möchte meine zarte Frau nur etwas anderes zu essen geben als Nudeln mit Rabenfleisch. Kennt ihr vielleicht ein Geheimnis? Der verletzte Rabe schwieg lange, denn er hatte nur eine einzige Antwort vorbereitet, ganz leicht auf welche Frage. Verschwinde, du garstiger Jäger! Du wirst uns nicht dazu bringen, uns auch nur einen Schritt weit aus dieser Höhle zu bewegen. Da aber Yis Frage nicht zu dieser Antwort passte, kramte der Rabe in seinem Gedächtnis nach dem Geheimnis, das die Dame glücklich machen konnte. Schließlich hob er den verletzten Flügel und sprach, »Mein Geheimnis lebt mit den Füßen im Wasser und mit dem Kopf an der Sonne.« »Ein Flusspferd?« fragte Yi. »Nein, kein Tier. Es ist eine Pflanze. Ich werde dir beibringen, sie anzubauen und ihre wertvollen Früchte zu ernten.« Yi warf seinen Bogen fort und folgte dem großen Raben in die Berge. 3 Jahre lang legte er Terrassen an. 2 Jahre lang leitete er das Wasser aus dem Tal bis zu den Terrassen. 1 Jahr lang pflanzte er kleine Setzlinge und 6 Monate lang wartete er, bis am Halm eine Blüte entstand. Eines Tages schließlich konnte er tausende von Körner ernten. Wie hießen diese Körner, Frau Fimere? Es war Reis. 3 Jahre zum Anlegen von Terrassen, 2 für die Bewässerung, 1 für die Setzlinge und 6 Monate für die Körner. Das sind ja fast 7 Jahre. Für ganz gewöhnlichen Reis? Der Reis ernährt ganz gewöhnlich seit 3000 Jahren Männer, Frauen und Kinder in China. Und es ist so mühsam, sich um ein Reisfeld zu kümmern, dass die meisten Tiere nicht mehr gejagt werden. Ist es möglich, dass Zhang Yi 7 Jahre lang auf die Rückkehr ihres Mannes wartete? Am 2. Tag nach seinem Weggang weinte sie, am folgenden Tag wurde sie wütend. Am 4. Tag durchwühlte sie das ganze Haus und am 5. Tag fand sie, was sie suchte. In einem Tontopf fand sie ein Glasfläschchen. Sie zog den Stöpsel heraus und roch an der merkwürdigen Flüssigkeit, die sich darin befand. Sie roch nach Honig, war aber violett. Sie ähnelte Parfüm, aber auch Brombeersaft. Zhang Yi kostete ein Schlückchen und war entzückt. Sie hatte schon etwas weniger Hunger, da trank sie langsam den ganzen Inhalt des Fläschchens. Sie lächelte, sie war so glücklich, dass sie zu tanzen begann. Sie hatte das Gefühl, all ihre Lieblingsspeisen auf einmal gegessen zu haben. Ihr Bauch war angenehm voll und doch kam es ihr so vor, als würde sie immer leichter und leichter. Ihre Füße lösten sich vom Boden. Sie flog durchs Fenster, ein ihrer Pantoffel fiel herab. Und nur ein Augenzwinkern später fand sie sich auf dem Mond wieder. Sagen Sie mir, Frau Chimäre, hat Zhang Yi etwa Yis Zaubertrank getrunken, den sehr unsterblich macht? Genau den. Aber weil sie ihn heimlich getrunken hatte, wirkte er ein wenig anders. Sie wurde zwar unsterblich, musste aber für immer auf dem Mond bleiben und konnte nicht zu ihrem Mann zurückkehren. Was Yi betrifft, als er seine erste Handvoll Reis gegessen hatte, flog auch er in den Himmel hinauf, wo die Sonne ihn aufnahm. Deshalb feiern die Chinesen bei jedem Sonnen- oder Mondfinsternis ein großes Fest, weil sie glauben, dass Yi und Zhang Yi dann endlich wieder vereint sind. Sind Mond Nummer 12 und Sonne Nummer 10 dann endlich auch für immer vereint? Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.